Ja, Kemaka heißt die kleine Lehrrede, die ich heute besprechen möchte mit euch. Ich habe eine kleine Unterzeile drunter geschrieben: Ich glaube und ich Eindruck als Fessel. Und in diesem Text ist eine kleine Episode aus Kosambi nacherzählt. Im Mittelpunkt steht der ehrwürdige Kemaka, von dem es heißt, dass er zu dieser Zeit sehr krank war, lag da nieder und hatte sehr starke Schmerzen. Und die Ordensälteren, seine Mitbrüder, wollten sich erkundigen, wie es ihm geht. Und da wählen sie einen aus, das ist der Dasaka, den sie sozusagen als Verhandlungsführer da hin und her schicken. Der muss immer da die Informationen einsammeln und Fragen stellen und Fragen beantworten. Also der geht zunächst mal los und sagt: Na, wie geht es dir? Es geht mir schlecht. Nehmen die Schmerzen zu oder ab? Nein, sie nehmen zu und nicht ab. Das ist die Konstellation. Aber es geht nicht nur darum zu gucken, wie geht's dem Kranken, sondern das Gespräch soll auch genutzt werden, um bestimmte Dhamma-Fragen zu klären, weil Kemaka damals schon ein Nicht-Wiederkehrer war mit einer großen Erfahrungsbreite. Also, das ist jetzt etwa die Konstellation, in der sich die Lehrrede sozusagen abspielt. Ich werde die Kernbereiche nur vortragen, nicht das Ganze hin und her, weil das ein bisschen vielleicht langatmig ist. Also, dieser Dasaka ist jetzt angekommen und sagt: So, Bruder Kemaka, sprechen die Ordensälteren zu dir. Fünf Gruppen des Anhangs, Bruder, werden vom Erwachten verkündet. Die Gruppe des Anhangs Körperlichkeit, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein. Betrachtet nun der ehrwürdige Kemaka aus diesen fünf Gruppen des Anhangs irgendetwas als das Selbst oder als etwas zu einem Selbst Gehörendes? Also hier ist eine zentrale buddhistische Thematik angesprochen, die immer und immer wieder im Kanon auftaucht, nämlich die fünf Upadana Khanda. Die fünf Gruppen des Ergreifens wird oft gesagt. Das ist die bevorzugte Weise, wie der Buddha das menschliche Erleben erklärt und fassbar macht. Er reduziert, wenn man so will, die Gesamtheit unserer möglichen Erfahrungen auf fünf Kernbereiche. Das erste ist Körperlichkeit. Manchmal wird oft wird auch Form dazu gesagt. Das ist all das in unserem Erleben, was durch die fünf äußeren Sinne wahrnehmbar ist. Dann haben wir das Gefühl. Gefühl ist sozusagen die erste spontane Reaktion auf ein Erleben. Auf einer Ebene, wo ein Maßstab angelegt wird, ist das angenehm, ist das unangenehm oder ist das irgendwo dazwischen. Das dritte wird Wahrnehmung genannt. Wahrnehmung ist ein geistiger Akt, etwas zu identifizieren, was du gerade vor dir hast. Du gibst einen Namen, du erinnerst dich, was das ist. Ja? Du kannst es aus der Masse sozusagen herauslösen und eine bestimmte Bezeichnung damit verbinden. Und das wird übrigens im Wesentlichen von unserer Erinnerung gesteuert. Was wir wahrnehmen, ist im Kern ein Stück Erinnerung von dem, was wir schon mal erlebt haben. Es folgen dann die Gestaltungen. Das kann man bezeichnen als die Reaktion auf ein Erleben. Es kommt auf uns etwas zu, wir finden es schön oder nicht schön, dann reagieren wir, indem wir es denkerisch bearbeiten, indem wir auf diese Dinge einen Bezug herstellen, das will ich nicht, das strebe ich an und ich werde am Ende dessen das tun, um das eine zu bekommen und das andere wegzukriegen. Und das Letzte ist das Bewusstsein. Das ist sozusagen das Allgemeinste, oft so nahe vor uns, dass wir das gar nicht merken oder nochmal mitkriegen. Die Dinge sind für uns oder überhaupt nur dadurch real, dass sie präsent sind. Wahrnehmung ist praktisch die Anwesenheit der Dinge, das Gewahrsein, dass da irgendwas ist. Und was gewahr wird, das sind die vier anderen Dinge, die ich vorher genannt habe. Bei den Fünfen sollte man nicht vergessen, dass es nicht einfach nur beliebige Erscheinungen der Existenz sind, sondern dass das Gruppen sind, wurde gesagt, die wir ergreifen. Das heißt, wir haben etwas mit ihnen zu tun. Wir setzen uns in einen Bezug zu ihnen. Wir haben irgendwas, was wir von ihnen wollen oder nicht wollen. Ja. Und da fragt nun dieser Dasaka, von diesen fünf Dingen, die das Leben ja so dominieren, ja, betrachtest du davon irgendetwas als dein Ich, als ein Selbst? Ja, identifizierst du dich mit irgendwas davon? Und Kemaka antwortet, ich sage es jetzt in meinen Worten, Leute, ich kenne die Lehre des Buddha, ich akzeptiere sie, ich kenne die Anatta-Lehre, die Lehre von Nicht-Ich. Und ich sage, dass nichts von den fünf Dingen, die wir jetzt kennen und gerade besprochen haben, etwas bei mir als ein Ich unter dem Namen Ich läuft. Damit ist ein ja für die Lehre des Erwachten wichtiges Wort gefallen. Das heißt Sakkaya-Ditti, die Persönlichkeitsansicht. Ja. Das ist die jeweils, sag mal, gedankliche, konzeptuelle Auffassung, was man von einer Person hält, was man von ihrem Wirklichkeitsgrad annimmt, also was man glaubt, dass eine Person ist, was das für eine reale Angelegenheit ist. Sakkaya Ditti, um es kurz sprachlich ein bisschen zu erklären, Sakkaya, seiner Körper heißt es, wörtlich, und da kann man schon ein bisschen ablesen, was gemeint ist, bisschen umformuliert ist, sein der Körper eine Verkörperung, eine Manifestation, eine Erscheinung von etwas. Und genau in unserer normalen Lebensauffassung das Erscheinen von einer Person, eines Ich, eines Selbst, das manifestiert sich da. Und diese Ich-Auffassung, dieser Ich-Glaube, den die allermeisten Menschen ganz spontan haben, ist meistens noch verbunden mit so bestimmten Nebenaspekten und Eigenschaften, die man so im Ich zuordnet. Das Wichtigste ist meistens, dass man sagt, das ist etwas Beständiges, etwas Dauerhaftes, etwas Ewiges. Das Zweite ist, dass es etwas Unabhängiges ist. Es ist autonom, es besteht sozusagen für sich an sich, es ist substanzhaft, es hat so eine eigene Existenz. Und das Dritte ist, das werden wir gut kennen, das Ich ist etwas Besonderes, etwas Wertvolles, etwas Schützenswertes und uns höchst kostbar. Das ist sozusagen die Konstellation. Und diese ja, Ich-Auffassungen sind mehr oder weniger reflektierte Überzeugungen. Es gibt Menschen, die beschäftigen sich sehr intensiv gedanklich damit und es gibt andere, die haben so natürliche Empfinden. Hey, hier bin ich. Ich merke noch, dass ich da bin. Ja. Und es ist natürlich nicht zu erwarten, dass das nur eine einheitliche Auffassung ist, sondern wie wir die Menschen kennen, ist es so, dass es da sofort sehr, sehr verschiedene Auffassungen gibt. Aber immer spielen bei allen Ich-Auffassungen die fünf Daseinsfaktoren eine Rolle, entweder alle zusammen oder eins oder mehrere davon. Und ich will es mal beispielhaft machen an dem Körperlichen, weil das auch für viele sehr bedeutsam ist. Der Buddha sagt, es ist da ein unerfahrener Weltmensch. Also die Betonung ist, es ist ein unerfahrener Weltmensch, der betrachtet die Körperlichkeit als sein Selbst. Körper als Identifikationsobjekt. Und da sagt der Wachte, man kann sich seltsamerweise auf vier Weisen mit dem Körper identifizieren. Entweder man sagt, ich bin der Körper. Dann steht dahinter die Idee, Körper und ich sind eins. Oder man sagt, ich habe einen Körper. Dann sagt man, ich ist irgendwas Unbestimmtes, aber dieses Unbestimmte hat einen Körper, besitzt ihn, hat eine Beziehung zum Körper. Eine dritte Variante ist, dieser Körper ist Teil eines größeren Ich. Körper ist nur ein Teil eines Ich. Hört sich für uns seltsam an, aber im alten Indien gab es genau diese Auffassung. dass man das Ich oder das Selbst mit dem ganzen Kosmos identifiziert hat und in diesem Kosmos taucht natürlich als Bestandteil ein Ich auf. Und die vierte Variante wird uns dann eher bekannt vorkommen, ist nämlich genau das Gegenteil. Sie sagt, das Ich ist nicht Teil des Körpers, der Körper ist nicht Teil des Ich, sondern das Ich ist im Körper. Das ist genau die christliche Position, die im Kern sagt, ja, wir sehen diese äußere Erscheinung, aber das Eigentliche, der Kern, sozusagen das entscheidende Füchchen, das ist das Ich, das ist da irgendwo in uns versteckt. Und so. Also haben wir schon vier Varianten, wie Ich-Konzepte aussehen. Und dann kann man das schnell ausrechnen, wenn vier auf den Körper bezogen sind, dann kann man dieselben vier Grundlagen auch auf die anderen Kanten anwenden und schon hat man 20 verschiedene Ich-Auffassungen, die es im Laufe der Menschheitsgeschichte auch immer mal irgendwo gegeben hat. Und es wäre dann nur noch auch der Anfang für viele, viele weitere Varianten auch noch, weil du die Dimension von Vergangenheit und Zukunft mit einbringen kannst. Also ihr seht schon, wenn man sich darauf einlässt, Ich zu definieren, Ich-Auffassungen aufzudröseln, ist das ein Thema, wo du nie zu einem Ende kommen kannst, wo es auch keine Einigkeit gibt. Aber um das Ganze noch mal ein bisschen vielleicht anschaulicher zu machen, die fünf Daseinsfaktoren, die fünf Grunderscheinungen, Körper, Gefühl, Wahrnehmung, Aktivitäten und Bewusstsein, manifestieren sich oder konkretisieren sich auch in verschiedenen Persönlichkeitstypen, also in Menschentypen, Menschenarten und deren Lebensentwürfen. Also wenn da einer ist, der sich sehr stark mit dem Körper identifiziert, legt er großen Wert drauf, was ist mit diesem Körper? Ist er gesund? Sieht er gut aus? Ist er gut gepflegt? Ja? Und seine Aktivitäten bezieht sich darauf. Er wird gucken, dass die Ernährung stimmt, er wird sich um Sport kümmern, er wird vielleicht kosmetisch sich ein bisschen sozusagen hervortun. Also sein Leben kreist um diesen Körper, mehr oder weniger. Dann haben wir natürlich auch die Gefühlsmenschen. Die juckt der Körper vermutlich wenig. Die gucken einfach, wie ist die Skala meines inneren Erlebens von negativen, unguten Gefühlen hin zu positiven Gefühlen und der ganze Lebensentwurf richtet sich darauf aus, wie kann ich in meiner Existenz am besten zu angenehmen, möglichst vielen angenehmen Gefühlen kommen. Dann haben wir den Aktivisten, nenne ich es mal, den Machertyp. Ja? Das ist jemand, der auf dieses dritte Kanter mehr abfährt. Der mehr guckt, ob er etwas gestalten kann, ob er etwas ins Dasein rufen kann, ob er irgendetwas formen kann. Ja? Das mag ein Künstler sein, das mag auch ein Politiker sein, das mag ein Unternehmertyp sein, aber es sind auch Denkertypen dabei, die schlicht und einfach neue Weltkonzepte, neue Philosophien entwerfen wollen. Und dann gibt es die Restabteilung, die ich kurz zusammenfasse, die wahrnehmungsorientiert sind und bewusstseinsorientiert sind. Das sind die, die auf alle möglichen Erfahrungen aus sind. Sie wollen etwas erleben, sie wollen Abwechslung oder sie wollen etwas verstehen, sie wollen etwas durchschauen, sie wollen eine Klarheit gewinnen. Das sind mehr so die Zuschauertypen im Vergleich zu den aktiven Menschen. Ich brauche nicht dazu zu sagen, dass das hier grobe Raster sind, die einfach nur mal so Grundkategorien nennen. Tatsächlich ist es so, dass das in allen möglichen Mischungsverhältnissen und allen graduellen Abstufungen auftaucht und sich im Leben natürlich auch mehr oder weniger ändern kann. So, warum sage ich das? Die Frage an Ayakema ist gut. Die Frage an Kemaka war ja, ich wiederhole die gern nochmal, hältst du von all dem, was ich jetzt genannt habe, hältst du irgendetwas davon für dein Ich, für dein Selbst? Seine Antwort nochmal: Nicht beachte ich aus diesen fünf Gruppen des Anhangs irgendetwas als das Selbst oder als etwas, das zu einem Selbst gehört. Also das ist nochmal ein klares Bekenntnis, dass Kemaka sagt, nein, mir ist es geistig, im Geiste völlig klar, dass das eine irre Lehre, eine irre Vorstellung wäre, wenn ich zu irgendwas sagen würde, das bin ich, das ist meine Person. Jetzt ist das schon sehr seltsam, weil das normale menschliche Empfinden steht dem ja völlig konträr gegenüber. Der normale Mensch hat eines im Mittelpunkt, nicht das Ich. Es gab mal eine schöne Karikatur. Frau saß dann, hat Kreuzworträtsel gemacht und fragt den Mann: Nenn mir doch mal eine Weltmacht mit drei Buchstaben. Und da sagt er: Ich, ICH. Das ist also richtig irgendwo getroffen. Das ist eine der größten Weltmächte, das eigene Ich, weil das immer im Mittelpunkt steht. Und der normale Mensch, auch der abnormale Mensch, fast alles dafür tut, dass das Ich weiter existiert, dass seine Bedürfnisse befriedigt werden und, und. Und dann kommt nun einer und sagt, na, das Ich-Konzept, das habe ich für mich schon abgehakt. Also woher kommt das? Da muss man feststellen, eine Aussage des Erwachten ist richtig, dass man auf die Idee oder auf so ein Konzept wie Nicht-Ich von alleine nicht kommt. In der Regel kommst du nicht drauf. Da braucht es schon so etwas wie die geistigen Fähigkeiten eines Bodhisattva, denn der hat es geschafft, die Welt aus dieser Perspektive zu sehen. Und so erklärt sich auch, wie diese Idee in den Kopf von Kemaka gekommen ist. Er ist Mönch geworden, hat die Lehre gehört, hat sie intellektuell akzeptiert, hat sie auch zu seiner Lebensmaxime gemacht und im Laufe der Zeit, das werden wir noch sehen, hat das auch sein Leben umgekrempelt. Diese Einsicht war sozusagen ein Wendepunkt in seinem Dasein und hat ihn ein ganzes Stück in seiner Mönchslaufbahn vorangebracht. Mit anderen Worten, das kann ich jetzt schon mal sagen, ist die Überwindung dieses Persönlichkeitsglaubens der entscheidende Faktor überhaupt auf dem spirituellen Weg. Denn der Erwachte bezeichnet ja Sakkaya Ditthi als eine der Fesseln, die immer und immer wieder an das Dasein, an Samsara fesseln. Und das Ablegen dieser ersten Fessel oder ersten Fesseln ist ja auch ein Kriterium für den Sicherheitsgrad, den jemand auf der seine Sprossenleiter in die Freiheit einnimmt. Und derjenige, der die erste Fessel abgelegt hat, also den Ich-Glauben, die Konzeption, da ist ein ewiges, dauerhaftes Ich, das ist ein Anusari, das ist ein gesicherter Nachfolger. Und wer die ersten drei Daseinsfesseln abgelegt hat, ich komme auf die Fesseln nachher nochmal zurück, der ist immerhin schon mal ein Strom eingetreten. Das ist ja schon mal eine Nummer, wenn man so will. So, diese Aufhebung der ersten Fessel ist ein geistiges Aha-Erlebnis. Ja. Weil die zuvor angenommene und mit der Muttermilch quasi eingesogene Sichtweise auf die Welt, hier bin ich, da ist die Welt, da sind die anderen, die ist mit einem Mal nicht nur in Frage gestellt, sondern sie ist im eigenen Erleben nachvollzogen. Das ist sozusagen der entscheidende Punkt, der hier geschieht. Dieser Übergang von einem Wissen, das du dir angeeignet hast, weil du es entweder von dem Buddha gelehrt bekommen hast oder gelesen hast oder von irgendwo anders aufgenommen hast, dass diese Wissenseinheit zu einem veränderten Moment in deinem Leben wird und du die Wahrheit dieser Sache selbst siehst. Mit anderen Worten, das ist der Einblick in die Tatsache, dass da kein substanzielles, eigenständiges, ewiges Ich ist, sondern dass das etwas ganz anderes ist. Das werden wir noch rauskriegen, was das ist. Du kannst auch so sagen, dass nur der unmittelbare Anblick des Nichtgewordenen sozusagen die Fessel abschneidet. Also eine andere Art von Erfahrung, nicht nur ein anderes Wissen, sondern ein, ich nenne es einfach mal, ein tiefes, tiefes Aha-Erlebnis. Da stellen sich zwei Fragen jetzt. Die eine Frage ist ja, wie kommt man denn zu einer solchen Belehrung erstmal? Kommst du da dran? Und das zweite ist, wie ist es möglich, dass man dieses Aha-Erlebnis hat? Wie kann man einen der Sicherheitsgrade in seinem Leben erreichen? Das sind zunächst mal die äußeren Bedingungen zu untersuchen. Das ist relativ einfach gesagt, man muss an die Lehre irgendwie rankommen. Man muss sozusagen einen geistigen Import ermöglichen, der etwas Fremdes in unserer Kultur, völlig Unausgesprochenes, Unbekanntes, erstmal in den Kopf kriegt. Der Warte sagt, so ein technischer Ausdruck, die Stimme des Anderen ist notwendig. Also etwas aus einer Dimension von außerhalb. Ja. Man muss den da mal hören, kann man schlicht und einfach sagen. Ja. Aber Ausrufezeichen, Dhamma hören heißt in diesem Fall, oder mit Dhamma in Kontakt kommen, heißt in diesem Fall mit den Kernlehren in Kontakt kommen. Also nicht irgendwelche buddhistischen Lehren oder anheimende Vorstellungen über Buddha, Dhamma, Sangha, wie schön dass das alles so ist. Man muss die Kernlehren erfasst haben. Nicht nur sagen, ja, Karma gibt es und es gibt auch Fortexistenz, ja, wunderbar, alles schön. Man muss die vier heilenden Wahrheiten sozusagen intus haben, die muss man geschnappt haben. Das zweite sind persönliche Voraussetzungen und das ist fast noch schwieriger oder genauso schwer, weil die allermeisten Menschen die Thematik, die der Buddha da anbietet, gar nicht zu ihren Anliegen zählen. Die würden das gar nicht für wichtig halten. Die wissen gar nicht, um was geht's denn da überhaupt? Das interessiert mich nicht. Das hat er mit meinem Leben gar nichts zu tun. Und außerdem, die allermeisten, wage ich zu behaupten, würden auch diese tieferen Dinge des Dhamma gar nicht verstehen, weil ihre geistige Konstellation in der Regel nicht geeignet ist, diese Dinge zu fassen. Das war zu Buddhas Zeiten vielleicht ein bisschen besser, heute ist es eher schlechter geworden durch unsere gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen, unter denen wir leben. Will ich dahingestellt sein lassen. So, wann kann dieser Input von außen, wann kann der fruchten? Wir haben die beiden Grundbedingungen genannt. Eine wichtige innere Bedingung ist das Vorhandensein der fünf grundsätzlichen, grundlegenden menschlichen Fähigkeiten. Vertrauen, Tatkraft, Achtsamkeit, Sammlung, Weisheit. Das sind die fünf, die in jedem Menschen sozusagen rudimentär angelegt sind, die man auch schon für die Bewältigung des eigenen Alltags braucht und einsetzt, sonst wird man den eigenen Alltag, Familie, Beruf und all das wird man gar nicht stemmen können. Aber diese fünf Grundeigenschaften des Menschen müssen sozusagen eine neue Qualität bekommen. Sie müssen zu Heilseigenschaften werden. So Eigenschaften, die jetzt ein neues Ziel kriegen, nämlich das Ziel, das uns der Buddha vorgibt, das Ziel des Erwachens, dann kann die Lehre auch sozusagen fruchten, dann kann sie auch diesen Transformationsprozess, der notwendig ist, einleiten. Und das will ich an zwei Beispielen nochmal deutlich machen. Ich sage zuvor noch, dass von den fünf Eigenschaften zwei eine herausragende Rolle spielen. Das eine, die erste Eigenschaft, Vertrauen. Die zweite Eigenschaft, das ist in der Reihenfolge die letzte, ist Weisheit. Und diese beiden Eigenschaften prägen sozusagen zwei Grundtypen auch von Menschen, die sich dem Dhamma zuwenden und zuneigen. Das sind die beiden unterschiedlichen Anusaris, die es da gibt. Ich werde das gleich darstellen. Die beiden Grundtypen, die jeweils konfrontiert sind mit der allgemeinen Tatsache der Wandelbarkeit, der Vergänglichkeit, der Unbeständigkeit. Aber ihr werdet sehen, dass beide auf dieselbe Lebenstatsache unterschiedlich reagieren. Ich will den Buddha nochmal zitieren. Das Auge ist vergänglich, wandelbar, veränderlich. Das Ohr, die Nase, Zunge, der Leib, der Geist sind vergänglich, wandelbar, unbeständig. Wer so in diesen Dingen Vertrauen hat, so davon überzeugt ist, der wird ein Vertrauenergebender genannt. Betreten hat er die rechte Bahn, betreten hat er den Bereich hoher Menschen, hinter sich gelassen den Bereich der Menschen, der Weltmenschen. Unfähig ist er, eine Tat zu begehen, der zufolge er in der Hölle, im Tierschoß, in der Geisterwelt geboren werden könnte. Unfähig ist er, abzuscheiden, bevor er das Ziel des Stromeintritts verwirklicht hat. So, das ist der erste Typ. Der Betreffende ist konfrontiert mit der Tatsache des Vergänglichen. Das ist die Messlatte. Wie reagiert er darauf? Er akzeptiert diese Aussage aus Vertrauen. Nach dem Motto, wenn das der Buddha gesagt hat, dann habe ich so viel Vertrauen zu ihm oder zu seinen Schülern, dass ich das akzeptiere. Sicher macht auch der Wunsch mitspielen, auch die Fähigkeit mitspielen, das ein bisschen zu verstehen, zu durchschauen, aber das hat nicht die Priorität. Sondern die Haltung, die hier den entscheidenden Wendepunkt im Leben darstellt, ist das Grundvertrauen, wenn der Buddha was sagt, dann wird das schon stimmen. Guck mal, was das wird. Und solches Vertrauen, das haben wir eben gehört, hat weitreichende Folgen, sollte man gar nicht glauben, weil hier gesagt wird, wird ein Weltmensch, ein Putucano, wird zu einem Menschen, der einer anderen Klasse, sag ich mal, angehört, der in eine andere Dimension hineingewachsen ist, der den ersten Grad, den ersten Sicherheitsgrad auf dem Weg erreicht hat. Also hat sich abgehoben von der Masse der Normalos sozusagen und ist einer der, wie in den Reden immer gesagt wird, der Edlen geworden, der Arias geworden. Und für ihn heißt das, oder für sie heißt das, dass der Betreffende, die Betreffende garantiert auf dem Weg in die Freiheit bleibt, bis er sie angekommen ist. Das bedeutet umgekehrt, dass der Betreffende nicht mehr in der Lage ist, irgendetwas an extrem negativen Dingen zu tun, also nichts zu tun, was ihn in die Daseinsabgründe nochmal schicken würde. Selbst wenn da innerlich noch bestimmte Dränge und Eigenschaften negativer Art vorhanden sind, ist der Geist so weit fit, dass der immer am entscheidenden Punkt sagt, stopp, 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 hier nicht weiter, also der Geist erhebt immer den entscheidenden Anspruch und es kann sozusagen nichts ganz, ganz Schlimmes passieren. Ich habe eben ein bisschen betont die Betrachtung der Unbeständigkeit, der Vergänglichkeit, aber diese Betrachtung hat ja immer zwei Partner noch mit im Boot, nämlich die Betrachtung der Unzulänglichkeit und der Ichlosigkeit. Das ist ja unser Thema. Also Anicca, Dukkha, Anatta sind immer die Kernpunkte, um die sich die ganze Überlegung hier dreht. Kommen wir zur zweiten Variante. Wer nun diese Dinge, das heißt Vergänglichkeit, so verstanden hat, dass sie ihm in gewissem Maße klar werden, der wird ein Wahrheitergebener genannt. Betreten hat er die rechte Bahn, betreten hat er den Bereich hoher Menschen und, wie vorher auch. Also der zweite Typ ist genauso der Unbeständigkeit konfrontiert, aber er verarbeitet sie anders. Er sagt nicht einfach, ja, ja, dann ist das wohl so, sondern der will etwas wissen. Der will Hintergründe, der will erstmal verstehen. Bevor der in die Gänge kommt, muss man ihm begründen, warum das so und so ist und warum die Dinge sich so verhalten, wie sie sich eben verhalten. Heißt auf Deutsch, dass bei diesen Menschen die Weisheitskraft besser ausgebildet ist. Besser ausgebildet heißt nicht, dass da kein Vertrauen ist. Denn wenn man gar kein Vertrauen hat, wird man sich auch nie dem Buddha widmen oder nie gucken, was sagt er überhaupt. Sondern es sagt lediglich, dass sozusagen bei den Fähigkeiten, die der Mensch hat, dass da die eine oder andere Eigenschaften überwiegt, dass die dominiert und die andere im Hintergrund steht. Also wie beim Fußballspielen, der eine kickt besser mit rechts und der andere besser mit links. Beide können Tore schießen, so ungefähr. Ja. Auch dieser Dhamma-Anusari, dieser Nachfolger aus der Weisheitsperspektive heraus, ist ein gesicherter Nachfolger. Er wird ebenfalls sein Leben nicht beenden können, bevor er ein Strom eingetretener ist. Und er wird auch die Tiefen dieser Existenz, die schlimmen Tiefen dieser Existenz, nie mehr erleben müssen. So, bei beiden ist sozusagen die Fessel des Ich-Glaubens abgelegt. Aber es ist etwas anderes hinzugekommen, dass er oder sie jetzt besser versteht, was es denn mit diesem Ich-Glauben auf sich hat, woher denn der kommt. Und da habe ich eine andere Stelle gefunden, nicht in unserer Lehrrede, sondern in einer anderen, wo der Buddha einen wichtigen Satz sagt. Es ist da ein unerfahrener Weltmensch, das hatten wir, der betrachtet zum Beispiel die Körperlichkeit als das Selbst. Jetzt kommt das Neue. Solche Betrachtung aber eine geistige Gestaltung ist das. Was heißt das? Der normale Mensch sagt, ich bin ich, weil es mich gibt. Schluss aus. Und die Idee, ich gibt's, weil es nicht gibt. Und der Buddha sagt hier, die Ich-Idee, der Persönlichkeitsglaube, ist etwas Konstruiertes, etwas geistig Gemachtes. Du hast sozusagen die Vorstellung, dir selbst gemacht, ob bewusst oder unbewusst, spielt keine Rolle. Aber ich und mein sind etwas, was geistige Produktivität und geistige Aktivität voraussetzt. Dummerweise, das ist das Problem unseres Lebens, ist der normale Ich-Glaube basiert auf Unwissen und Begehren. Da kann man sich vorstellen, was dabei herauskommt. Aber umgekehrt kann es auch sein, dass ein Belehrter eine Ich-Auffassung hat. Und ich behaupte, jeder, der sich Buddhist nennt, hat auch irgendwo eine Auffassung von sich selbst. Das ist auch notwendig. Ja? Aber es ist ein Unterschied, ob das aus einem Wissen heraus geschieht. Es ist ein Unterschied, mit welcher Intention man einen Ich-Gedanken fasst. Also wenn ich jetzt sage, ich bin ein Buddhist, um es mal ganz platt zu sagen, ist das eine Ich-Auffassung. Ja? Aber eine, die hilfreich ist, einen Weg zu gehen. Wenn ich mich verstehe als jemanden, der einen Weg gehen will und gehen kann und sich in der Lage sieht, auch da zu lernen und ein Stück weit von der eigenen Freiheit zu gewinnen, dann ist alles Ich-Gedanken. Aber es sind Ich-Gedanken, Ich-Ideen, die letztendlich ein hohes Ziel verfolgen. Und damit ist natürlich für uns eine Aufgabe verbunden, dass wir uns selbst überprüfen, mit welchen Ich-Ideen, Idealen laufe ich denn in der Gegend herum? Welche ja, Ich-Rollen schreibe ich mir denn zu? Und es ist logisch, dass man zunächst mal darauf achtet, dass alle negativen Ich-Rollen und Ideale aussortiert werden. Ich hatte hier Richard den dritten Mal zitiert, der sagt, und da beschloss ich, ein Bösewicht zu werden. Ja, war sein Lebensentwurf, ging nicht gut aus. Ja, dann sagt er, warte auch, das kann man schon mal weglassen. Das kann man von vornherein schon sagen. Alle Ich-Ideen, die wirklich unmoralisch sind, die auf Unwissenheit und Begehren und Aversion und Hass beruhen, die kann man beiseite lassen. Aber last not least, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren, auch eine solche positive Ich-Identifikation in Anführungsstriche ist etwas, was nur ein Instrument für eine bestimmte Zeit taugt. Ja? Und am Ende des Geschehens müssen auch diese Dinge ad absurdum geführt und beiseite getan werden. So, wie macht man das jetzt? Wie kommt man dazu? Welches Instrumentarium gibt uns der Buddha in die Hand? Mit falschen und jeweils überholten Ich-Ideen umzugehen, wie die zu identifizieren, was man beiseite tut. Und da gibt er eine Hilfestellung, die in drei Betrachtungen oder drei Fragestellungen sozusagen zusammengefasst werden können. Und das erfahren wir im Kanon immer mal wieder. Ich dachte, immer mal wieder sozusagen dieselbe Formel auf. Ihr kennt die ganz bestimmt. Der Buddha fragt nämlich permanent seine Leute: Was glaubt ihr denn, ist der Körper vergänglich oder unvergänglich? Vergänglich, Herr. Was aber vergänglich ist, ist das leidvoll oder freudvoll? Leidvoll, Herr. Was aber vergänglich ist, leidvoll, dem Wandel unterworfen, kann man das zu Recht so betrachten? Das gehört mir, das bin ich, das ist mein Selbst, das sicher nicht. Mit anderen Worten, der Erwachte empfiehlt, drei Perspektiven auf die einzelnen Ich-Bilder zu werfen, drei Grundfragen zu stellen, drei Dinge zu kontemplieren. Einmal Unbeständigkeit. Man soll sich schlicht und einfach fragen, das und das und das und das. Finde ich irgendetwas dabei, was wirklich auf Dauer beständig und verlässlich ist? Nein. Wenn etwas nicht beständig und nicht verlässlich ist, taucht es dann was? Ja oder nein? Nein, es taucht nichts. Es ist Anicca und es ist schon mal Dukkha. Und die dritte Betrachtung fragt, ja, wenn das so ist, taucht nichts und bleibt nicht. Lohnt es sich dann, zu irgendetwas davon zu sagen, das bin ich, das ist mein? Nein. Das ist sozusagen der geistige Akt, der immer wieder vollzogen werden muss, in allen konkreten Lebenssituationen, wo das möglich ist. Und das Ergebnis davon ist, dass es einem immer leichter fällt, die Welt aus dieser Perspektive zu betrachten, seine Ich-Rolle aus dieser Perspektive zu betrachten und immer mehr in Frage zu stellen und auch immer mehr von dem auszusortieren, was früher für uns eine Selbstverständlichkeit. Ist erstmal soweit gut. Jetzt hört sich dieser Dasaka an, also mal ihm klar geworden, aber hakt nochmal nach, reicht ihm nicht wirklich aus. Er fragt nämlich, wenn der Ehrwürdige, bin ich da überhaupt schon? Ja, nee, ich spule nochmal 15 Sekunden zurück. Wir haben nämlich einen Abschnitt jetzt mal beendet. Der erste Abschnitt dieser Lehrrede ist, was ist Persönlichkeitsglaube, wo kommt er her und was ist er wert? So, das ist die erste Fessel, haben wir sozusagen identifiziert. Aber in dieser Lehrrede kommt ja auch noch eine zweite Fessel vor, neben dem Persönlichkeitsglauben, die unmittelbare, spontane Empfindung von Ich-Empfindung. Und das wird jetzt beschworen. Und da kommt dieser Freund Dasaka nochmal ins Gespräch. Und sagt Folgendes: Wenn nun der ehrwürdige Kemaka nichts aus diesen fünf Gruppen des Anhangens als das Selbst betrachtet oder als etwas zu seinem Selbst gehörendes, so ist der ehrwürdige Kemaka also ein Heiliger, ein Triebversiegter. Also der will einfach wissen, wenn man den Persönlichkeitsglauben sozusagen geknackt hat, wenn man den erledigt hat, ist dann sozusagen der Käse gegessen, ist dann da mal abgehakt, ist die Praxis abgehakt, hat man es da schon, bist du dann schon frei, bist du ein Triebversiegter, ein Heiliger. So. Oder anders gesagt, wenn die fünf Bezüge zum Ich aufgelöst sind, ist da alles erledigt. Kemaka antwortet: Nicht betrachte ich aus diesen fünf Gruppen des Anhangs irgendetwas als das Selbst, oder als etwas zu einem Selbst gehörendes, doch bin ich nicht ein Heiliger. Ich bin noch kein Triebversiegter. Aber es kommt mich bei den fünf Gruppen des Anhangs insgesamt doch noch das Gefühl, ich bin an. Doch das betrachte ich nicht aus falscher Ansicht, dieses bin ich. Also, Kemaka korrigiert diese falsche Ansicht und sagt, obwohl mir im Geiste völlig klar ist, dass alle fünf Kanda, dass die substanzlos und ichlos sind, das erkenne ich an, das unterschreibe ich, habe ich trotz allem noch spontan das Empfinden, als da einer wäre. Ich spüre immer noch oder habe sozusagen die Empfindung, die Wahrnehmung, dass da einer ist. Ein spontaner Eindruck, ich bin hier, da ist die Welt, ich bin ich und ihr seid ihr. Das bleibt sozusagen immer noch als Rest. Aber, sagt er, mein Geist sagt immer sofort, aber du weißt, fall darauf nicht hinein, und er fällt nicht darauf hinein, weil der Geist sozusagen korrigierend immer begleitet, was im Kopf vorgeht und an der richtigen Stelle sagt, eben bist du dabei, mehr aus der Sache zu machen, als da drin steckt. Es geht weiter mit den Fragen. Und die Ordensälteren sprachen zum ehrwürdigen Kemaka also. Wovon du, Bruder, sagst, ich bin? Was ist es, das du als ich bin ansprichst? Sagst du, die Körperlichkeit bin ich? Sagst du, Gefühl, Wahrnehmung, Gestaltung, Bewusstsein bin ich? Hier wird die Frage gestellt, zu Recht, wo kommt denn dieser Ich-Eindruck her? Musst du doch einen Grund haben, ja? Bei welchem der fünf Kanda dockt denn das an? Muss doch irgendwo eine Begründung dafür sein, dass dieses Empfinden immer wieder auftaucht. Nicht sage ich, Brüder, die Körperlichkeit bin ich. Nicht sage ich, außerhalb der Körperlichkeit bin ich. Nicht sage ich, Gefühl, Wahrnehmung, etc., etc., etc. Also das ist dasselbe. Und nochmal so, nein, nein, nein. Ich identifiziere nicht eine einzelne Gegebenheit, einen einzelnen Faktor als Ursache, sondern das Gesamtsystem, sage ich mal, das Gesamtarrangement dieser fünf Daseinsfaktoren erzeugt quasi sowas wie diesen Eindruck. Und da gibt eine schöne Analogie, dass man sich ein bisschen anschaulich machen kann, wie dieser Gesamteindruck zustande kommt. Sagt, guckt euch doch mal eine Lotusblüte an. Ne? Da könnt ihr jetzt mit der Pinzette hingehen und irgendwas fummeln und machen und tun, aber ihr werdet keine Stelle sehen, die jetzt allein für diesen Duft verantwortlich ist, sondern die Blüte insgesamt ist es, die diesen Duft ausstrahlt. Die ist die Ursache davon. Also der Gesamteindruck ist so, die Gesamtwirkung ist maßgebend, nicht das Detail. Und jetzt kommt etwas, was das Ganze an Betrachtung in einen größeren Zusammenhang rückt. Denn Kemaka schaut jetzt, was das mit den fünf oder insgesamt später zehn Fesseln zu tun hat. Er erklärt jetzt, wie im Einzelnen das noch zustande kommt, was er eben sozusagen im Bild nur ausgedrückt hat. Wenn auch ihr Brüder einem edlen Jünger die fünf niederen Fesseln zum Schwinden kommen, so ist da dennoch hinsichtlich der fünf Gruppen des Anhangens ein geringes, noch nicht beseitigtes Maß des Dünkels. Ich bin des Willens, ich bin der Neigung, ich bin. Ja. Hat es gesagt, dass hier diese Einzelfrage in den Kontext gesetzt wird von den Daseinsfesseln. Und Fesseln sind ja, Pali Samyochana, das sind ja die psychischen Kräfte, die uns an den Samsara binden. Das sind die mentalen Bezüge des Ich zur Welt. Zunächst werden hier die fünf niederen Fesseln angesprochen. Das sind diejenigen, die den Menschen sozusagen in die Bereiche der Sinnensucht, Karma, Loka, verfrachten. Das kann der menschliche Bereich sein, das kann der untermenschliche Bereich sein oder die Devas, die noch von Sinnenfreude leben. Also die fünf niederen Fesseln binden in den untersten Sektor der Existenz, in Karma, Loka. So. Was sind die fünf, dass wir uns das nochmal kurz klar machen? Das erste ist der Persönlichkeitsglaube. Das ist das Thema des heutigen Abends und steht immer bei den Fesseln immer an erster Stelle, weil das der Knackpunkt schlechthin ist. Falsche Auffassung in Bezug auf Welt und Person. Das nächste wird Zweifel genannt oder Zweifelsucht. Das ist eine negative geistige Haltung, die nicht wirklich Vertrauen entfalten kann zu der Dhamma-Situation. Die sich fragt, ja, kann man denn höchste Wahrheit überhaupt finden? Gibt es sowas wie eine höchste Wahrheit? War der Buddha wirklich erwacht? Ist die Lehre heute noch gültig angesichts der vielen Wissenschaften, die wir heute haben? Vor allen Dingen, bin ich denn in der Lage, überhaupt diesen Weg zu gehen? Also da kommt man nie raus aus dieser Schleife. Hängen an Verhaltensweisen und Bräuchen und Riten. Es gibt ja viele Menschen, die sich angewöhnt haben, zu glauben, man macht die Dinge so und so und so. Manche richtig mit Ritualen oder einfach mit festen Gewohnheiten und überhaupt mit dem Glauben, mit dem richtigen Verhalten kann man alle Probleme dieser Welt lösen. Man muss nur wissen, was das ist und sich dran halten. Also Aktivität im Weltlichen sozusagen zu überschätzen, zu überwerten, heißt das im Grunde. Den vierten Punkt können wir gut, ist Verlangen nach Sinnesfreuden. Das ist so eine der Grundqualitäten, warum wir hier in dieser Existenzform erschienen sind. Wir wollen was Schönes, Angenehmes erleben. Und das fünfte, Übelwollen ist Kehrseite davon, Aversion, insbesondere gegenüber Menschen. Man mag sie nicht, im Zweifel will man, dass sie nicht da sind oder vielleicht sogar tot sind oder im Minimalfall wird man sie nicht beachten, links liegen lassen, einfach nicht richtig als Menschen ansehen. Das sind die fünf Fesseln und die spirituelle Praxis bedeutet zunächst mal nichts anderes, als von diesen Fesseln sich schrittweise zu distanzieren, sozusagen immer mehr Abstand zu gewinnen und damit auch einen der Sicherheitsgrade zu erreichen. Ich hatte vorhin erzählt schon, dass wer die erste Fessel abgetan hat, das ist schon mal ein Anusari. Die ersten drei machen einen Strom eingetretenen aus, der einmal wiederkehrt. Der nächste auf dieser Ebene der Hierarchie ist der, der die ersten drei abgelegt hat, aber sinnliches Verlangen und Aversion noch gemindert hat, heißt es. Der hat das noch, aber ist schon schwächer geworden. Und der letzte dieser Kategorie ist der Nichtwiederkehrer. Der hat alle fünf der unten haltenden Fesseln, wie sie manchmal genannt werden, abgetan. Das ist jemand, der nur noch einmal sozusagen, gar nicht mehr erscheinen muss. Der Einmalwiederkehrer muss nochmal in diese Karma-Loka-Situation hinein, aber der Nichtwiederkehrer hat mit dieser Art von Sinnenwelt nichts mehr zu tun. Er wird bei den Brahmas wieder erscheinen und von dort weitergehen und von da erlöschen. Was ist jetzt nur mit Kemaka los? Nicht Kemaka, kann man ihm das Zeugnis ausstellen. Er als Nichtwiederkehrer hat alle diese fünf Fesseln beiseite getan, hat er nichts mehr mit zu tun, aber trotzdem ist da noch diese Restgewöhnung des Geistes zu empfinden, ich bin eine. Die Fessel ist gelöst, aber die erste Fessel ist gelöst, aber die achte Fessel, die des Ich-Empfindens, ist immer noch da. Warum die da ist, haben wir ja vorhin gehört. Und diese Ich-Empfindung ist auch, wie ich gesagt habe, eine Fessel, die aber nicht jetzt im unteren Bereich, im Sinnesbereich hält, sondern im brahmischen Bereich fällt. Bei den ersten fünf wird gesagt, die sind nur negativ, weil sie uns fixieren auf den untersten Sektor dieser Existenz, der relativ leidvoll ist. Aber auch diese Fessel des Ich-Empfindens ist noch im brahmischen Bereich vorhanden und ist ambivalent. Die ist insofern positiv, weil sie aus dieser Sinnenregion herausführt, also trotzdem eine Fessel, weil sie da wiederum bindet. Es ist eine goldene Fessel, aber es ist noch eine Fessel. Um das kurz zu ergänzen, was sind die fünf höheren Fesseln? Begehren nach feinkörperlichem Dasein, Begehren nach unkörperlichem Dasein. Das sind alles Wesen, die nichts mehr zu tun haben, nichts mehr zu tun haben wollen mit dem Bereich der fünf Sinne und der Freude aus den fünf Sinnen. Das sind Wesen, die in dem sogenannten feinstofflichen oder unstofflichen, nicht materiellen Bereich dieser Existenz ihre Heimat suchen, die aus innerem Wohl heraus leben. Aus dem Wohl der Stille, der Zurückgezogenheit, der Sammlung, des Samadhi. Dann kommt schon Dünkel, das ist die achte Fessel, das ist genau diese Ich-Empfindung, dieser Ich-Eindruck, der noch da ist. Und es bleiben die beiden restlichen, Restunruhe und Unwissen, das sind auch noch so kleine Überbleibsel von, ich bin ja immer noch nicht ganz raus, ich bin ja immer noch auf dem Weg und immer auch noch so ein bisschen Restunwissen, ich halte doch noch bestimmte Dinge für ein Etwas, was sie gar nicht sind. Aber das ist so minimal und zart, dass wir das als Fessel oder Unwissen gar nicht mehr empfinden würden. Das sind die fünf. So. Und damit hat Kimaka auch seine eigene Position nochmal definiert. Die fünf unteren mentalen Bindungen an die Existenz spielen für mich keine Rolle mehr. Aber die anderen, die feineren, die höheren, die spielen bei mir noch eine Rolle. Ich bin ja noch kein Befreiter. Bleibt die letzte Frage, wie wird man diesen samsarischen Klebstoff auch noch los? Diese goldene Fesseln, wie wird man die auch noch los? Und da ist die Antwort des Buddha eine, die uns auch eigentlich bekannt ist aus vielen anderen Zusammenhängen. Man soll die fünf Daseinsfaktoren immer wieder betrachten, immer wieder ihnen nachgehen, immer wieder gucken, was ist denn eigentlich euer Wesen? So, was ist das Wesen? Die Perspektive der Betrachtung ist das Entstehen und Vergehen der Khandhas zu sehen. Aber das meint eben nicht nur das schlichte Auftauchen und wieder Verschwinden, sondern es meint auch den Ursprung verstehen. Warum tauchen diese Dinge immer wieder auf? Warum vergehen die immer wieder? Und wenn man diese Betrachtung lange, lange und oft genug macht, wird man das Wesen dieser fünf Daseinsfaktoren erkennen. Und das haben wir vorhin jetzt x-mal besprochen. Sie sind wandelbar, sie haben keinen Kern, sie sind substanzlos, sie sind untauglich und da ist nirgendwo ein Ich zu finden. Und da gibt der Buddha auch noch ein Gleichnis, wie man sozusagen den letzten Restgeruch, den letzten unguten Restgeruch aus der Existenz rausbringt. Er sagt, es ist wie, wenn ein Wäschestück vom Wäsche kommt. Nicht? Das ist sauber. Sprich, erste Daseinsfessel ist weg. Aber da ist vom Waschen her noch so ein kleiner Rest übrig. Und den beseitigt man mal, in Klammern, das ist die zweite Fessel, das Ich-Empfinden noch. Diesen Restgeruch beseitigt man, indem man dieses Kleidungsstück in eine Truhe legt, wo ein angenehmer Duft ist. Damit ist auch dieser Restduft noch verschwinden. Und dann kann man sagen, so, drei Haken dran oder wie viel Haken dran. Und die Schlusspassagen, die sind relativ schnell erzählt von dieser Lehrrede. Die Ordenseltern entschuldigen sich bei Kimaka. Wir wollten dich ja nicht belästigen mit unseren Fragen, aber wir wollten doch die Gelegenheit nutzen, bei diesen tiefen Dingen ein bisschen was an Belehrung zu bekommen. Ja? Und das Grandiose bei dieser Lehrrede finde ich grandios, dass allein vom Zuhören dieser tiefen Lehre 60 dieser Ordensälteren die Erlösung erreicht haben. Und Kemalka beim Reden über diese Dinge die Freiheit erreicht hat. Vielleicht erinnert ihr euch an den letzten Vortrag, wo es um die verschiedenen Befreiungswege gegangen ist. Da wurde das genannt. Die Lehre hören hat einen positiven Effekt und über die Lehre sprechen, sich austauschen, hat auch einen positiven Effekt. Und ihr überlegt euch jetzt, welchen Sicherheitsgrad hier ihr heute mit nach Hause nehmt. Müsst ihr nicht mir sagen, dann behaltet es für euch. Aber freut euch drüber. So.